Berlin Mitte auf 1, die politische Talkshow aus dem Herzen der Hauptstadt. Heute mit einer etwas provokanten These, nämlich, wenn Ethik die Philosophie der Moral ist, sollte dann die Politik, nämlich die Kunst des Interessenausgleiches, nicht besonders unethisch sein? Diese und viele andere Fragen möchte ich diskutieren mit Hildegard Vera Kethner vom Rat für ethische Aufklärung Brandenburg und möglicherweise die nächste Verfassungsrichterin des Landes. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Und ich gebe die Frage gleich mal weiter. Brauchen wir eine ethische Politik oder führt das möglicherweise genau zu diesem angeblich wertegebundenen Paternalismus, den Leute wie zum Beispiel Annalena Baerbock vertreten?
Also vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Ja, wir haben uns ja gerade als Rat für ethische Aufklärung gegründet, weil wir der festen Überzeugung sind, dass jede Gesellschaft ein Ethikkonzept benötigt. Und dieses Ethikkonzept ist ja in europäischen Ländern ein Konzept, das auf der Aufklärung beruht, nämlich auf dem gesellschaftlichen Konsens, dass der Mensch frei geboren ist, dass er Menschenrechte hat, die unteilbar sind, die bedingungsfeindlich sind und die ihm immanent sind. Das heißt also, Menschenwürde ist nicht bedingungsfrei und kann man ihm nicht wegnehmen. Das kann auch nicht die Politik, das kann kein Politiker, nicht wahr? Und das haben wir in der Menschenrechtskonvention und das haben wir als Grundlage, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat. Und dieses Ethikkonzept geht durch alle Bereiche in der Gesellschaft. Und wenn die Politiker nur versuchen, die Interessen auszugleichen, ohne im Blick zu haben, dass es das Fundament einer Gesellschaft immer fest zementiert sein muss, nämlich die Freiheitsrechte, die Persönlichkeitsrechte, das Recht der Menschenwürde, die Achtung der Menschenwürde, dann bricht eine Gesellschaft auseinander. Und insofern ist dieses Ethikkonzept die Grundlage. Frau Annalena Baerbock, die nach unserer Auffassung das vernachlässigt, nämlich die eigenen Bürger als auch die Bürger anderer Gesellschaften nicht auf eine Stelle zu, auf eine Höhe zu nehmen, nämlich die gegenseitige Achtung, der Respekt. Das, was Albert Schweitzer mal gesagt hat, die Ehrfurcht vor dem Leben. Und zwar vor allen Gesellschaften und die eigene Entwicklung zu beachten. Das haben wir den Eindruck, muss wieder zurückgeholt werden. Und einen Punkt darf ich noch sagen. Wir haben uns ja gegründet aus einem Anlass. Die Begründung generell war, dass eine Politik hier betrieben wurde, die die Menschenwürde mit Füßen tritt. Über die Corona-Maßnahmen, aber auch schon vorher, indem man demokratische Rechte ausgehebelt hat. Aber es gab einen Anlass. Und dieser Anlass war das Interview, also die Aussage von Frau Professor Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, der ja als, als Beraterfunktion, eine Beraterfunktion hat. Und sie sagte in Bezug auf die Impfkampagne, man sollte den Bürger Anreize geben, sich impfen zu lassen, und zwar niedrigschwellige und möglicherweise mit einer Bratwurst das zu bewerben. Und da sagten wir, welches Menschenbild hat die Frau Professor Büchs vom Deutschen Ethikrat? Denn das steht ja im Kern der Aussage drin, wenn die Menschen so klein gesehen werden, dass man in ihre Gesundheit eingreifen könne, indem man ihnen anbietet, eine Bratwurst zu geben, dann ist es ein Menschenbild, das nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit Anstand, Würde und Respekt zu tun hat.
Warum dieses Menschenbild möglicherweise so eingerissen ist und was das bedeutet auch für die Zukunft, wollen wir gleich besprechen. Aber erstmal möchte ich unseren Gast kurz vorstellen. Hildegard Vera Kethner stammt aus Karl-Marx-Stadt, war Mitglied des Neuen Forums der DDR in der Wendezeit, ist parteilos. Wie in der DDR, so schreibt sie es auf ihrer eigenen Homepage, ist jetzt Kandidatin für das Amt der Verfassungsrichterin in Brandenburg und, wir haben es ja eben schon besprochen, Mitglied des Rates für ethische Aufklärung. Sie wurden in Karl-Marx-Stadt geboren, aber eingeschult wurden Sie in Pyongyang in Nordkorea. Wie kam es dazu?
Also geboren wurde ich in Karl-Marx-Stadt. Meine Eltern sind waschechte Berliner, Westberliner, und meine Eltern lebten damals im Süden von Ostdeutschland, und meine Mutti hat mich quasi verloren in Karl-Marx-Stadt. Die hat es nicht mehr nach Berlin geschafft, so muss ich es jetzt mal sagen. Ja, so. Mein Vater ist ich hatte einen sehr alten Vater, der ist 1907 geboren in Berlin-Rixdorf aus einer ganz armen Familie. Sein Vater war Bierkutscher und ist im Krieg verhungert. Also mein Vater war Kommunist, Arbeitersportverein, und ich bin nur mit Arbeiterliedern groß geworden, Roter Wedding und dergleichen, weil er keine Kinderlieder kannte. Und dann hat er nach 45 also sofort so einen Auftrag bekommen. Er hat dann Buchdrucklehre gelernt, auch so eine ganz typische Ausbildung für Mittellose. Und war dann unter Wilhelm Pieck, unter Heinrich Rau, das war der damalige erste Wirtschafts- und Außenhandelsminister, wurde er gefragt, gehst du als Handelsattaché ins Ausland? Und da hieß es also entweder Italien oder Nordkorea. Und da meine Mama also gesagt hatte, die Familie sollte mit, die Kinder auch, war dann nur Nordkorea. Und ich bin dort in die Botschaftsschule in Pyongyang eingeschult worden. Und dazu muss ich sagen, meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutti, war so eine, die ließ sich nicht sehr viel vorschreiben. Die hatte einen eigenen Kopf. Und wir sind oft in die Hauptstadt Pyongyang gegangen. Und da habe ich also wirklich originäre Erinnerungen an Zusammenkünfte, und wenn wir da auf Bänken saßen mit anderen Kindern, mit koreanischen Kindern. Und diese Bilder habe ich noch.
Das hat Sie geprägt, diese
Kindheit? Das hat mich geprägt, na klar. Also dieses sofort unvoreingenommen, ich sehe die heute noch so vor mir, so alle schwarzhaarige, alle ganz seidene schwarze Haare. Und ich war die einzige Blonde. Und wir haben uns sofort umringt, zwar nicht verstanden, aber miteinander gespielt. Am Taedonggang in Pyongyang.
Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, denn dieses Miteinander sprechen, das haben wir, glaube ich, in den letzten 2,5 Jahren extrem verlernt. Da wurde die Sprache ersetzt durch den Befehl im Grunde, durch Befehl und Gehorsam.
Ja, durch Befehl und Gehorsam und noch viel mehr. Wir wurden ja vereinzelt, wir wurden auf Distanz gehalten, Abstand. Und das ist etwas, was den ethischen Grundnormen, die nämlich darauf beruhen, dass wir ein soziales Wesen sind. Und soziale Wesen brauchen Nähe und brauchen Gemeinschaft und sie brauchen den Austausch. Und wir wurden ja quasi festgebunden an die Tische, an die Küchentische, wenn ich es jetzt mal so bildlich sagen darf, und voneinander ferngehalten. Also nehme ich das nochmal ganz konkret. Wir waren alle Gefährder, wenn ich mir das Infektionsschutzgesetz ansehe, den eingefügten 28a. Da heißt es ja, jeder kann das Virus in sich tragen und wir sind Gefährder. Das ist Krieg, der damit geschürt wurde, untereinander. Dieses Misstrauen, ich kann dir nicht mehr trauen, du könntest mich anstecken, und dieses Umarmen, wenn wir uns erinnern, war verboten. Es war verboten, zusammen zu dritt, zu viert auf der Bank zu sitzen. Und das wurde verfolgt mit Geldstrafen. Und die Polizei schaute drauf. Also ich weiß genau noch, ich wohne ja in Grünheide, und da sind ja auch etliche Seen, dass die Wasserpolizei geschaut hat, ob dort auf den Grundstücken, die sind ja einsehbar, die Menschen dort zu 5, zu 6, zu 7, zu 8 sitzen und feiern. Das war nicht mehr erlaubt und das gab es noch nie.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Mich hat diese Zeit ein wenig erinnert an die stalinschen Säuberungen, nicht in der Konsequenz. Also man kam nicht ins Gulag und man wurde auch nicht erschossen, aber in der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgingen. Warum? Weil in dieser Zeit konnte jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, morgen ein Volksfeind oder ein Spion gewesen sein, für dessen Kontakt ich dann selber vor Gericht stehe. Jetzt konnte jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, morgen eine Kontaktperson wegen Corona gewesen sein, für die ich mich dann auch zu verantworten habe. Ist das zu übertrieben gesagt?
Naja, Vergleiche hinken immer ein bisschen, ne? Also ich würde jetzt diesen Vergleich nicht so bringen. Aber jeder hat ja so seine Erinnerungen und seine Gleichnisse. Und da hat ja auch jeder das Recht darauf. Eines ist klar, es ist das Denunziantentum staatlich gefördert worden. Es ist sogar aufgerufen worden, zu schauen, ob der andere jetzt die sogenannte Quarantäne einhält oder nicht. Und das ist auch etwas, wo ich einfach sage, so weit hätte es nie kommen dürfen. Was ich aber festgestellt habe, gemeinsam mit anderen, dass die Menschen das gar nicht so durchgängig mitgemacht haben. Die haben sofort gespürt, hier ist der staatliche Eingriff, geht er zu weit. Hier ist der Staat übergriffig. Und hier haben sich Politiker etwas angemaßt, was ihnen niemals zusteht. Und dann sind wir dabei, dass die Bürger sich so weit von der staatlichen Behörden, sprich den Politikern, sprich denen, die es exekutieren, so weit entfernt haben, dass die Bürger eigentlich gar nicht mehr mitgemacht haben, nur noch das Nötigste und immer mehr zu den politisch Verantwortlichen auf Distanz gegangen sind. Das ist ja eine Folge dessen. Und das ist in dieser Frage, in dieser Zeit sind wir jetzt, dass die Bürger immer mehr drauf schauen, was ist eigentlich passiert, wer ist dafür zuständig und auch die Selbstreflexion, wie habe ich mich verhalten.
Ist das der Rückzug in die Nische, in die private Nische, wie man früher sagte, oder ist das nicht der Rückzug, sondern ist das das Gehen in die Opposition?
Beides, nicht wahr? Und das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Also wir sind ja auch als Rat immer wieder aufgerufen worden, auch mit anderen zu überlegen, wo steuert jetzt diese Gesellschaft hin? An welchem Punkt stehen wir jetzt? In Deutschland ist es ja so, dass wir die Letzten sind im Vergleich zu anderen europäischen und anderen Staaten in der Welt, die diese Corona-Maßnahmen noch durchführen. Die Schweiz hat ja viel eher aufgehört, da gab es auch keine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und auch Ungarn hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und Schweden sowieso. Also erst einmal haben wir festgestellt, dass auch ich persönlich Freunde verloren habe, die nach Schweden ausgewandert sind. Und zwar nicht, weil sie es wollten, sondern weil diese schwerwiegenden Eingriffe sie zu sehr drangsaliert haben, vor allen Dingen ihre Kinder. Und sie sind ausgewandert. Alle, die jetzt hier geblieben sind, die haben so für sich wahrscheinlich entschieden, wir schauen einerseits und wir werden versuchen, etwas zu ändern. Und wie groß der Anteil ist, der jetzt nur schaut und sozusagen in die innere Immigration geht und wie groß der Anteil ist, der sagt, wir werden uns hier nicht so klein machen, sondern wir werden weiter versuchen, diese Spaltung der Gesellschaft aufzuheben. Das wissen wir nicht genau, wir können nur schätzen. Und diese Einschätzung ist mindestens Hälfte-Hälfte, 50-50. Und ob diese Spaltung der Gesellschaft durchbrochen wird im positiven Sinne, dass wir einander wieder finden, hängt davon ab, wie die politisch Verantwortlichen sich verhalten. Das heißt also, ich habe dieses Buch von Herrn Spahn, den Titel so im Kopf, er hat dieses Buch ja betitelt, wir werden einander viel zu verzeihen müssen. Das hat er ja nicht ohne Grund geschrieben, nicht wahr? Also, das werden wir mal sehen, wie sich die Protagonisten in Politik und Wirtschaft jetzt zu den Bürgern stellen, die sagen, wir möchten eine Aufarbeitung, wir möchten miteinander ehrlich ehrlich ins Gespräch kommen.
Bevor wir zu dieser Aufarbeitung kommen, eine Frage würde ich gerne noch stellen. Ihr Begriff der Ethik oder der Ethikbegriff des Brandenburger Rates geht ja davon aus, der Mensch ist frei geboren, es ist ihm immanent, das geht auf Jean-Jacques Rousseau im Grunde genommen zurück. Jetzt würde die Gegenseite, würde ein Karl Lauterbach wahrscheinlich sagen, ich habe auch eine Ethik, nämlich dass der Mensch nicht sofort stirbt. Nehmen Sie ihm das ab? Ist das eine andere Form der Ethik oder ist das eine Ausrede?
Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz kurze Frage, ne? Wie soll man jemandem etwas abnehmen, dass der Mensch nicht sofort stirbt? Also was ist geschehen unter seiner, wenn der Mann das sagt, unter seiner Willkürmaßnahmen, die ja durch dieses Gesetz möglich wurden? Das heißt, es sind die Alten, die Behinderten, die in den Altenheimen, die durften nicht besucht werden. Sie sind alleine, ohne ihre Lieben gestorben. Das ist das Unmenschlichste, was man überhaupt sich vorstellen kann. Die Kinder wurden nicht in Kindergärten gelassen. Also so rettet man doch kein Leben. Also das ist ja nur vorgeschoben und die Realität hat's ja bewiesen. Es ist ja so viel Leid in den Altenheimen und in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern entstanden, dass das, was Sie jetzt gerade in eine Frage gepackt haben, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Das ist nicht wahr. Also das weiß ich nicht, was Herr Lauterbach sich dabei gedacht hat. Auf alle Fälle hat es die Realität gezeigt, dass genau das Gegenteil eingetroffen ist. Und im Übrigen hat er sich ja so quasi zurücknehmen müssen und hat er gesagt, die Kinder waren nicht die Pandemietreiber. Es ist ja so weit jetzt gegangen, dass im Parteitag CDU, CSU, also Herr Merz und Herr Söder beide gesagt haben, Herr Lauterbach, dem konnten die Maßnahmen nicht weit genug gehen. Also auch innerhalb der politischen Klasse wird ja nun klar und eindeutig erkannt, die Menschen sind grausam behandelt worden und viele Todesfälle sind einfach auch daraufhin zurückzuführen.
Ich weiß nicht, ob das erkannt wurde im Sinne, dass es reflektiert wird oder ob es einfach Opportunismus einer Staatspartei ist, aber am Ende spielt das vielleicht auch keine Rolle.
Ja, aber dazu möchte ich sagen, also es sagen ja einige Politiker sind Wellenreiter, das ist ja schon ein netter Begriff, der heißt ja nichts anderes, Politiker werden das sagen, wo sie so ein Gespür haben, das müssen wir jetzt sagen, weil das Klima, das gibt es jetzt her, sonst werden wir nicht mehr beachtet, sonst werden wir auch überhaupt nicht mehr geachtet. Und das heißt ja etwas. Also das heißt ja etwas, dass sie erkannt haben, dass diese Bürger, die Gesellschaft, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Deutschland, nicht mehr so willkürlich und nicht mehr so obrigkeitshörig zu lenken sind. Opportunistisch hin oder her. Letzten Endes zählt das Ergebnis. Sie müssen umschwenken. Und dieses Umschwenken haben die Bürger erreicht. Das ist wichtig.
Kommen wir mal zu Jens Spahn und seiner Äußerung, dass wir uns vielleicht in einigen Monaten gegenseitig vieles verzeihen müssen. Das hat er gesagt sehr, sehr am Anfang. Ich glaube, so in den ersten ein, zwei Wochen des Lockdowns in einer Regierungsbefragung im Bundestag. Also er kriegte eine Frage aus dem Podium. Ich weiß gar nicht mehr welche. Und dann sagte er plötzlich wie von selbst diesen Satz. Ich hab mich oft gefragt, kam das jetzt spontan aus ihm heraus oder hat er das geplant? Spielt aber am Ende wahrscheinlich keine Rolle. Können wir noch verzeihen nach diesen 2,5 Jahren? Sollten wir verzeihen?
Naja, Herr Jens Spahn hat etwas gesagt, das lässt ja darauf schließen, dass er wusste, dass es weitergeht, dass also bestimmte Maßnahmen einfach weiter durchgeführt werden. Sonst hätte er das nicht gesagt.
Also hat er das geahnt,
ob er es gewusst hat. Also ganz am Anfang hat ja auch mal Herr Macron, da war noch Herr Maas Außenminister, gesagt, wir sind im Krieg. Und da hat der deutsche Außenminister gesagt, Herr Maas, nee, das sind wir nicht. Also auch das für den aufmerksamen Politikverfolger war ja, lässt ja daraus schließen, dass es eine international abgestimmte, konzertierte Aktion war. Wo die hinführte, wusste ja damals noch niemand so richtig. Aber dass es möglicherweise ein Krieg gegen die Bürger, gegen alle Gesellschaften, gegen die Menschen war, das lag ja jetzt irgendwie schon klar. Denn überall, fast in allen Ländern, wurde abgeriegelt. Fast. In Frankreich brutal, auch in Russland, in fast allen Ländern. Bis auf Schweden, da war es noch relativ verhältnismäßig, wurden die Maßnahmen durchgeführt. Wir können jetzt spekulieren, aber zurück zu Ihrer Frage. Verzeihen können, das kann ich nicht beantworten. Und ich denke, das kommt darauf an, wie wir es schaffen, wie viele Menschen jetzt sagen, wir möchten miteinander reden und wir möchten wissen, ob die Politiker in der Lage und bereit sind, auch ihre Handlungen zu reflektieren und ob sie Lehren daraus ziehen.
Nun war diese Corona-Diktatur, so nenne ich sie jedenfalls, glaube ich, gesellschaftlich, zumindest für uns Deutsche, noch aus einem anderen Grund interessant. Es war, wenn man so will, die erste gesamtdeutsche Krisensituation, die wir jedenfalls nach der Wiedervereinigung erlebt haben. Viele große Bewegungen, die es davor gab, die waren noch getrennt. Also 68, das war im Westen was anderes als Prag beispielsweise, was es für die Ostdeutschen mehr war. Und das könnten wir jetzt durchgehen. Aber Corona, der Lockdown, die Maske, die Spritze, das war, wenn man so will, das erste große gesamtdeutsche Erlebnis. Und dennoch haben die Deutschen auf unterschiedliche Weise darauf reagiert. Auch im Westen gab es große Demonstrationen, wie beispielsweise Querdenken. Sie waren aber, scheint mir, etwas anders motiviert, etwas anders strukturiert. Und es war am Ende vor allem der Osten, der bis heute und wahrscheinlich auch weitergehender ein oppositionelles Verhalten zeigt. Wie haben Sie diese Unterschiede wahrgenommen? Und was hat Corona mit dem Osten gemacht oder hat der Osten anders auf Corona reagiert?
Ja, ob er anders reagiert hat, ob die Ostler anders reagiert haben, das sehe ich äußerlich nicht. Es ist ein gesamtdeutsches Trauma. Ein gesamtdeutsches Trauma. Und das wird auch gesamtdeutsch wahrscheinlich nur zu kitten sein. Trotz alledem sind die Ostdeutschen wieder zurückgeworfen worden auf ihre sozialen gemeinsamen ostdeutschen Erfahrungen. Und das ist 89 und das sind die Jahre danach, Jahrzehnte, die man so beschreiben kann, dass Ostdeutschland nach 1990 durch die Treuhandpolitik ihre gesamte eigene Industrie und Wirtschaft verloren haben. Es wurde radikalst privatisiert, so privatisiert, wie es in keinem anderen ex-sozialistischen Land privatisiert wurde. Da gab es Millionen, die dann ausgewandert sind. Also in den Westen, ne, in Westdeutschland. Damit geht einher, dass es eine Art von Erniedrigung gab. Diese Erniedrigung vieler Ostdeutsche, die ja damit zusammenhing, dass die Westdeutschen bestimmt haben, was hat hier weiter Bestand, welche Industrie und welcher Arbeiter darf hier weiterarbeiten und wer nicht.
Und was bist du wert? Und was bist du überhaupt? Hast du noch einen Beruf?
Oh ja, und da sich gerade die Ostdeutschen ja über ihre Arbeit, über das, was sie geleistet haben, definierten, nämlich nicht über ihren Besitz oder über ihren Kontenstand, dann hatten wir ja gar nicht diese Definition, was bist du wert, wie hoch ist dein Geldkonto, der ist ja erst auf uns viel, viel später zugekommen, sondern wir haben uns immer als Mensch darüber definiert, wie gehst du miteinander um und welcher Anteil ist dein Arbeitsanteil an der Gesellschaft. Ne? Dieses kollektive Denken und die Arbeit, die Leistung. Was kannst du? Und das bist du dann auch. Und das heißt ja, Es war erstmal dann alles gar nicht so richtig was wert. Wir wurden alle fast alle, bis auf die Ärzte, die dann sofort gleich übernehmen konnten. Die Medizinausbildung war ja in der DDR sehr, sehr gut. Aber ansonsten mussten alle umlernen, die Lehrer, alle. Haben sie gerne gemacht. Auch ich bin zuerst rüber in den Westen gegangen, 1990, und habe mir das Grundgesetz und das GmbH-Gesetz gekauft, tatsächlich. Also das heißt, mit diesem offenen Blick, okay, jetzt ist was anderes, wir werden schauen. Dafür haben wir dann so einen richtigen Kniestoß bekommen, dass dann auf eine gutsherrliche Art und Weise gesagt wurde, das möchten wir aber nicht. So, wir verkaufen mal dieses und jenes. Und jedes Bundesland hatte ja auch ein Partnerbundesland. Und Brandenburg war das Partnerbundesland und ist es noch immer, Nordrhein-Westfalen. Und nun schauen wir doch mal, wer heute die Posten besetzt in den Ministerien. Kommen alle außen. Die meisten, ne, aus Nordrhein-Westfalen. Im Übrigen gab es Beamte, die ersten Jahre die Busch-Zulage bekommen haben. Auch das, ne, dieses Wording, Busch-Zulage. Wir haben uns darüber amüsiert und es gar nicht so böse genommen. Aber wenn man das alles zusammen addiert und sagt, damals schon mussten wir uns anpassen, haben wir gerne gemacht, wir haben umgelernt. Dann sind die Betriebe radikal privatisiert worden. Und jetzt schauen wir doch mal, was passiert, gerade in Ostdeutschland, Wirtschaft. Ne? Also die Wirtschaft ist immer das Allerwichtigste. Wenn wir nichts zu fressen haben, dann werden die Menschen ja auch nachbrechen. Ne? Zuerst kommt das Fressen und dann das andere. Das muss man bitte bedenken. Und nun wird die PCK Schwedt, die fast den gesamten Osten, Sachsen, Anhalt, Sachsen, vor allen Dingen Brandenburg und Berlin mit Öl versorgt, wird die Ende des Jahres schließen. Das heißt, es trifft gerade wieder Ostdeutschland, nicht Westdeutschland. Schauen Sie sich an, in den westdeutschen Ländern kommt das Öl meist aus Rotterdam, aus Libyen. Die haben noch andere Belieferungsorte, aber nicht die alte Druzhba-Trasse. Und da nimmt man auch wieder ein Stückchen Identität. Das ist nämlich, die Druzhba-Trasse ist nämlich von den Ostdeutschen im Rahmen des RGW in den 70er Jahren errichtet worden, gemeinsam. Das ist unsere Trasse. So, und nun muss ich eines sagen, nicht? Also was passiert hier mit dieser doch wieder selbstherrlichen Art und Weise, wenn Herr Steinmeier sagt, das wäre jetzt mal zu hinterfragen, die Ostdeutschen müssen lernen, Russland als Gegner zu sehen. Das trifft einen doch ins Herz, nicht weil es, erstmal geht es gegen ein Volk und wir möchten Völkerfreundschaft haben mit allen Völkern, ja? Und die Verpflichtung eines Bundespräsidenten ist auch die, dafür zu sorgen, dass es kein Hass und kein Neid auf andere Völker gibt. Und wenn ich mir das anhöre, dann heißt es doch eigentlich im Umkehrschluss, nein, wir möchten, dass Wege gefunden werden, dass weiterhin die Wirtschaft funktioniert und dass nicht gerade wieder der Osten, ein drittes Mal wäre es dann, enteignet wird, runtergefahren wird. Und wahrscheinlich wird es dann auch hier zu weiteren Auswanderungen und einer fast völligen Deindustrialisierung kommen. Das heißt, Wohlstandsverlust in Größenordnung, die der Westdeutsche überhaupt nicht kennt, der sich nicht vorstellen kann.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Ich mache mal einen kleinen Umweg, um dann am Ende wieder bei Corona zu landen. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen schon mal gesehen in Oranienburg bei einer Podiumsdiskussion. Und da sagten Sie etwas, was ich ganz interessant fand. Ich drücke es jetzt mal in meinen Worten aus. Also wahrscheinlich zitiere ich Sie ein bisschen falsch, aber das können Sie gleich richtig stellen. Sie sagten, wir haben 1989 geglaubt, wir hätten eine Regierung gestürzt, aber wir haben uns geirrt.
Ja. Also aus der Geschichte wissen wir, aus der jungen Geschichte wissen wir, dass eine Revolution nicht nur auf der Straße gemacht wird. Und die DDR war Teil des sozialistischen Lagers. Und wir waren, die DDR war besetzt von der Sowjetarmee. So. Und so, wie Sie schon gesagt haben, 68, da sind die Prager und nicht nur die Prager in der ganzen Tschechoslowakei auf die Straße gegangen und wollten andere Verhältnisse haben, freiheitlichere Verhältnisse. Und da sind die Panzer gerollt. Das heißt also, wenn die sowjetische Führungsmacht es gewollt hätte, dann wären auch wieder die Panzer gerollt und wir hätten keine Chance gehabt. Also das lässt ja darauf schließen, dass diesmal die Situation eine andere war. Dass es also nicht so ungewollt war, dass die DDR fallen sollte. Und darauf gab es auch schon so Hinweise. Also wir sind ja im Osten mit dem Sputnik groß geworden. Und 88 weiß ich es genau.
Meinen Sie jetzt den Satelliten oder die Zeitschrift?
Die Zeitschrift.
Ja.
Die Zeitschrift, der Sputnik.
Und, von der Postminister der DDR aus der Zeitung erfuhr, dass er sie verboten hat.
Weil er war von herrlich, der herrlich. Ja.
Aber das nur nebenbei.
Aber der Ostdeutsche, der hat ja doch dann gesagt, was denn? Jetzt wird der Sputnik verboten, der große Bruder, wir haben alles jetzt gemacht, was er immer gesagt hat, vielleicht ein bisschen anders, nicht ganz so, manche Sachen nicht ganz so radikal, aber eigentlich haben sie sich alle ihre Befehle von der sowjetischen Führung geholt, das wissen wir, ne? So. Und dann war er verboten. Und Herr Gorbatschow hatte ja signalisiert, Glasnost. Das ist ja alles in die DDR rübergeschwappt und wir haben uns gefragt, warum denn nicht hier Glasnost? Und das Westfernsehen, das hat ja damals einen großen Beitrag geleistet, dass, wir haben ja alle Westfernsehen geschaut, dass sie Freiheit proklamiert haben. Ne? Also wir wurden schon darauf vorbereitet, bitte, der Westen ist das Bessere. Wir können euch etwas bieten, was ihr alle wollt. Es wurden ja Wünsche herausgebildet, die wir noch gar nicht kannten. Was man nicht kennt, kann man ja gar nicht haben wollen, nicht wahr? Also es war klar erkennbar, dass es gewollt war, dass es nicht mehr unterbrochen wird. Und ich höre mich heute noch auch rufen, Gorbatschow, Gorbatschow, da war der damals im Palast der Republik. Die DDR-Führung war damals nicht so weit, die wollten es nicht. Honecker ist nachweisbar, also nicht derjenige gewesen, der das proklamiert hat. Und das hat ja auch Egon Krenz ein bisschen versucht zu stoppen, indem er sich ja dann als Reformer für eine kurze Zeit ausgerufen hat. Nicht? Es wurde ja ein bisschen umgestaltet. Also kurzum, mein Resümee ist, ohne dass die Bürger auf die Straße gegangen wären und gesagt hätten, wir wollen wirklich jetzt ein anderes Leben führen, wäre diese Mauer nicht gefallen. Sie brauchten uns. Aber sie haben uns auch dahin manipuliert, dass wir es unbedingt wollen. Und sie haben uns die blühenden Landschaften versprochen. Und deshalb sage ich, in der Politik passiert nie etwas ohne Plan, und beide brauchen einander. Ohne die Bevölkerung, ohne das Volk, die brauchen die Akzeptanz, die Politiker. Also es geht eine Weile gut über Diktatur und Willkür, aber niemals über Jahrzehnte. Und das hat auch die Geschichte bewiesen.
Wie haben Sie diese Zeit eigentlich erlebt? Sie waren damals im Neuen Forum. Das war eine, jedenfalls in der unmittelbaren Wendezeit, sehr bekannte, wahrscheinlich die bekannteste Oppositionsgruppe, die auch mal versucht hat, sich registrieren zu lassen beim Innenministerium der DDR. Sie waren damals ein politischer Mensch, der in Opposition stand oder mindestens in der Nische. Nein, eigentlich aus dieser Nische rausgegangen sind. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Wie waren diese Wochen und Monate?
Also ich habe als parteilose Justiziarin im Zentrum Invest gearbeitet. Das war so ein Hack-Auftraggeber, also im Bauwesen. Eigentlich eine Handelsorganisation. Aber dort wurde auf und ab diskutiert. Ne? Also wir waren alle schon, ich würde mal sagen, es gab so eine vorrevolutionäre Situation. Wir persönlich lebten, meine Familie, in der Gribenowstraße, nahe der Zionskirche und gegenüber die Umweltbibliothek. Und da konnten wir das also täglich sehen, dass in dieser Kirche sich immer wieder Menschen versammelt haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin damals mit meiner kleinen Tochter am Nachmittag mit zitternden Knien in die Kirche mal gegangen. Und weil wir fast täglich erlebten, immer wenn sich dort Menschen versammelt haben oder getroffen haben, dass dann die Stasi ganz dicht dabei waren. Da standen die Autos und wenn sie eingeschätzt haben, dass da zu viele Menschen sind, die immer mit der Kerze hingegangen sind. Ja, es standen immer Kerzen, Menschen mit Kerzen auf diesem Kirchengelände. Dann wurden die vorher genommen und in die Autos gezogen. Das habe ich gesehen. Und es war eigentlich so eine Situation, dass wir sagen, so kann das doch nicht gehen, wenn der Staat so rabiat, wenn die Staatsgewalt so rabiat zuschlägt, ja? Es gab in dieser Zeit auch in der Gethsemane-Kirche, und wenn Sie die, ich sag mal, Berlin kennen, ne, da ist ja die U-Bahn fährt ja dann eine Strecke oberirdisch. Und die U-Bahn-Fahrer haben dann verbotenermaßen Lichtsignale immer genau dann gegeben, wenn sie an der Gethsemane-Kirche vorbeigehen. Und das wussten, das sprach sich wie ein Leuchtfeuer rum, und das wussten alle, dass dann diese U-Bahn-Fahrer rausgepickt wurden von ihrer Einsatzleitung und die haben Strafe bekommen. Das heißt also, es war flächendeckend klar, so geht das nicht weiter und wir werden so böse behandelt. Ich war dann bei meiner Zahnärztin, Prenzlauer Allee irgendwo hatte die, und schimpfte und sagte, Mensch, das geht doch so nicht weiter. Und da sagte sie zu mir, Frau Kittner, das sagt hier jeder, der auf meinem Stuhl sitzt, jeder. Hier, neue Forum, da ist unser Aufruf und da steht drauf, wir möchten überhaupt mal wieder ins Gespräch kommen. Die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft ist völlig zerstört. Lasst uns über die Probleme reden. Das ist der Kern dieses Aufrufes. Das ist der Kern, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo? Und dann gab es diese konspirative Wohnung, in der sie wohnte, die drei Gründerinnen, also Bärbel Bohley, Jutta Seidel und Katja Havemann, die ja aus Grünheide kommt, aber ich wohnte ja damals in Berlin, die haben mit anderen zusammen diesen Aufruf verfasst. Und dann fanden wie ich mich da immer wieder auch in der Wohnung. Und wir unterschrieben dann ganz, ich sag mal, heimlich. Wir durften auch nicht zu vier, zu fünf, zu sechs in die Wohnung gehen, sondern immer einzelnes Treppenhaus. Mit Angst. Ich weiß es genau. Mein Mann saß in der Küche und sagte, wir gehen zusammen. Wir sagten, nee, das wirst du nicht machen. Es geht immer nur einer. Einer muss bei den Kindern bleiben. Und wenn ich Mitternacht, ich gehe jetzt. Und wenn ich Mitternacht nicht da bin, dann rufst du den und den an und lässt mich suchen. So war die Angst. Und das war damals, ja, das steckt einem in die Knochen. Und so ging es ja vielen. Ich bin ja bloß ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür.
Und wenn man dann eine neue Situation erlebt, wo die Polizei auch Leute rausholt, wenn zu viele an einem Platz stehen oder wenn sie gemeinsam in einer Wohnung sind, dann muss das nicht dieselbe Situation sein. Trotzdem kann es einem persönlich erinnern.
Ja, genau. Es sind diese Erinnerungen. Aber ich muss auch sagen, wenn einige jetzt denken, ah ja, das war der Einfluss des Westens, weil ja nur das Fernsehen da war, dann erinnere ich mich sehr gut, die Demonstration ging in Leipzig los. Die Bürger, die da lebten, waren unzufrieden, weil der ich sag mal, der Unterschied zwischen dem, was proklamiert wurde öffentlich, was im ND stand, was der Parteisekretär sagte, der überall ja auch präsent war, jetzt mal als Bild gesprochen, ja, und die Lebensrealität, weil das so auseinander kam, dass also dieser Widerspruch nicht mehr gekittet wurde. Das war eigentlich so eine Lebenslüge, wo dann einige sagten, also entweder schenkt er uns jetzt rein Wein ein, aber ständig hier zu proklamieren, wir sind die Größten, die Besten und hier unser Leben funktioniert nur so auf minimal Konsens und wir dürfen jetzt nicht mal das Buch lesen und nicht mal das Buch lesen, damit sind wir nicht mehr einverstanden, nicht? Also das floppte so hoch, dieser Widerspruch, der war so groß. Und deshalb denke ich, hat das diese gesamte Gesellschaft, auch die, die wirklich gesagt haben, ja, so schlecht ist der Sozialismus ja gar nicht. Auch ich gehöre nicht dazu, zu denen, die alles in Grund und Boden reden, was in der DDR war. Aber das war die Lüge. Und da ist wieder dieser Gedanke, sind wir dieses Mal, heute, gestern, auch ein bisschen belogen worden?
Wahrscheinlich schon, ja. In irgendeinem sowjetischen Film gibt es diesen schönen Satz, so diese schöne Anekdote, da ist jemand verschwunden und auf die Frage, wo er denn hin ist, meinte er, wäre in den tiefen Spalt gefallen, der zwischen Propaganda und Realität in unserem Lande besteht. Sie haben gesagt, diese Zeit 89, die hätte so nicht stattgefunden, einerseits, wenn die Bürger nicht auf die Straße gegangen wären, weil diese Akzeptanz nicht mehr gewesen ist. Aber sie wäre auch so nicht stattgefunden, wenn es nicht in irgendeiner Weise einen Plan gegeben hätte. Und Sie haben auch gesagt, dass diese Gleichzeitigkeit der Maßnahmen, zumindest zu Beginn der Corona-Zeit, später hat sich das etwas aufgefächert, darauf hindeutet, dass auch dort ein Plan vorhanden war. Was war das für ein Plan?
Wenn ich das wüsste, ne? Auf alle Fälle war es ja eine konzertierte Aktion. Und trotz alledem zeigt es ja, dass die Regierungschefs unterschiedlich damit umgegangen sind. Also wir wissen eines, dass der Pandemiebegriff von der WHO Jahre zuvor anders definiert wurde. Die Definition, die Urdefinition wurde ja geändert, wurde ja ausgeweitet, dass es gar nicht, es kam ja dann auch gar nicht auf die Todesfälle drauf an, nicht? Also es hat ja den Anschein, dass mittels dieser Ausgangssperren, man sagt ja Lockdown, aber es ist ja übersetzt, heißt ja Ausgangssperren, erst einmal auch die Wirtschaft in allen Staaten runtergefahren werden sollte. Und das ist geschehen. Und dass es dann unbedingt den Mittelstand traf, konnte jeder erleben. Es traf jetzt nicht die großen Konzerne. Es traf nicht die Global Player, wie man so sagt, Amazon und so. Die haben alle, ich sag mal, Renditen gehabt, die traumhaft waren. Und die Renditen, die BioNTech hat, das weiß auch jeder, ne? Die müssen ja auch traumhaft sein. Also kann man doch als denkender Mensch dann nur darauf kommen, also gab es erst einmal Gewinner und die Gewinner sind die Global Player, die großen Konzerne und die auch die Pharmaindustrie, die da sich eine goldene Nase verdient. Und die Bürger wurden gedrückt, gedrängelt, wurden aneinander, also aufeinander praktisch gehetzt, dass sie sich misstrauen sollten. Und warum? Warum damit? Also ein Effekt ist, der Mittelstand wird erledigt, er wird klein gemacht. Und mittels der Russland-Sanktionen scheint es ja auch weiter so zu gehen. Und ob die Russland-Sanktionen sich da hineinordnen lassen, in diesen Gedankengang, also Hauptsache es gewinnen die großen Player in dieser Welt, das weiß ich nicht, aber es sieht so aus. Es ist ja, wie sagte Frau Merkel, oder wie sagte man, immer vom Ende her denken, also das Ergebnis. Das Ergebnis ist ja so, nicht, dass der Mittelstand weiter klein gemacht wird.
Ist es das, was wir erlebt haben bei Corona, was Sie beschrieben haben, gleichzeitig mit dem Kampf im Grunde um eine unipolare Weltherrschaft, wie man durchaus diesen Krieg oder diesen Stellvertreterkrieg bezeichnen kann. Pläne, die wir jetzt gehört haben, Bargeld ist demnächst eine Straftat. Ist es das, was man vielleicht mit Great Reset nur ungenügend beschreiben kann, aber es ist der Begriff, der uns zur Verfügung steht?
Ja, also ich erinnere mich, Hans-Georg Maaßen sagte relativ früh, der Great Reset, den könnte man als Angriff auf die Menschlichkeit werten. Wenn man den Menschen die Freiheitsrechte nimmt, und zu den Freiheitsrechten gehört auch das Bargeld. So. Die Frage ist immer, was steckt dahinter? Warum will man den Bürgern verbieten, und zwar fast weltweit, nicht wahr? Bargeld zu bezahlen. Warum? Wenn man das abschafft, liegt es ja auf der Hand, dass wir besser zu kontrollieren sind. Ne? Also man kann tatsächlich sagen, wenn ich jetzt der Kellnerin 30, 40 Euro zuschanze, kann das niemand sehen. Aber wenn das verboten wird und das geht dann nur noch übers Handy oder sonst, wie wird das alles nachvollzogen? Es sieht so aus, dass es eine ganz stramme Kontrolle geben soll. So. Und diese Kontrolle trifft den Bürgern, trifft die kleinen Handwerker, trifft jeden, der sagt, ich möchte aber über mein Geld, wann und wie viel und wem ich das gebe, das möchte ich nicht von irgendwelchen Sicherheitsleuten überprüft wissen. So. Also es überzeugt überhaupt nicht und es geht dahin, das kann nur mit Kontrolle zusammenhängen. Ganz eindeutig. Und warum? Wem nützt diese Kontrolle? Ist dann die nächste Frage. Wem nützt es? Es kann ja nur der Finanzindustrie nützen, aber den Menschen, die das erarbeiten, was sie ausgeben, und das dürfen wir ja nicht vergessen, die meisten erarbeiten sich ja noch das, was sie ausgeben, oder sie haben sich's früher erarbeitet und bekommen jetzt eine Rente, denen wird vorgeschrieben, vielleicht sogar in Richtung China, Sozialpunkte, was darfst du kaufen und was darfst du nicht kaufen? Das ist eine Art Regulierung. Dann kann man ja eine Art Regulierung machen. Ich habe es ja erlebt, in der DDR war es ja eine indirekte Regulierung durch die Mangelwirtschaft. Nicht? Dass alles nicht, in dem Maße zur Verfügung stand. Also musste man schauen. Das ist alles auch erträglich. Aus meiner Sicht ja, als Ostdeutsche ist das erträglich. Aber ich wurde nicht, wenn ich es dann kaufen konnte, konnte ich es kaufen. Und ich wurde nicht dahin reglementiert, dass irgendein Punktesystem oder anderes darauf schaute, verhalte ich mich konform, wem passt jetzt der Satz nicht oder wem passt der andere Satz nicht. Und das ist eine Kontrolle, die viele befürchten. Und darüber sollte man wirklich reden. Was will Frau Faeser? Ich möchte es wissen. Und den Anspruch hat jeder.
Unterstützen Sie den Ausbau unserer Berlin-Redaktion. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Mit Ihrer Spende und dem Kennwort Berlin können Sie uns dabei unterstützen.
Wir müssen zum Schluss kommen, aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Sie haben gesagt, die brauchen unsere Akzeptanz. Ansonsten 89 haben sie die nicht bekommen, dann ist die Mauer gefallen oder zunächst mal das System gefallen. Der Mauerfall war ja eine Folge dieser Entwicklung. Wenn man sich diese Pläne ansieht, die aktuellen, über die wir gerade gesprochen haben, haben die unsere Akzeptanz? Bekommen sie die? Verlieren sie die?
Also wenn ich jetzt unsere definiere als
Ihre die, und meine haben Sie nicht, aber
ja, wenn ich die jetzt definiere, dann spreche ich ja für die Mehrheit der Gesellschaft. Also ich maße es mir jetzt mal so an und vermute mal so, dass Sie sie nicht haben werden. Wir sind ja jetzt ein Teil dieser europäischen Gemeinschaft und wenn ich mir anschaue, in Frankreich sind die Menschen auf die Straße gegangen und die Wahl in Frankreich hat ja die Fraktion Le Pen und die Linken in die Nationalversammlung die Mehrheit gegeben. Und damit, die haben gesagt, sie haben mit ihrem Veto gesagt, wir werden alle C-Maßnahmen beenden. Da geht eine ganz andere Politik los. Wenn ich mir anschaue, wer in Italien gewählt wurde, Frau Meloni. Frau Meloni hatte gesagt jetzt, ihre Regierung, wird das Bargeldverbot, was ja schon bei ab 2000 losging, wieder hochsetzen auf 10.000. Ich will damit etwas sagen. Ich will sagen, wir sehen es in anderen Ländern und wir sind ja ein Teil dieser europäischen Gedankenwelt, dieses Lebens, wir Deutsche, dass es hier nicht anders ist. Es ist hier überhaupt nicht anders. Diese Freiheit, die Menschenwürde, die ist uns eingepflanzt. So sind wir über Generationen geprägt. Und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es also den Nürnberger Prozess gab, wo gesagt wurde, die Menschenwürde ist unantastbar und wer dagegen verstößt, der wird vor ein Tribunal kommen. Das haben wir in unserer, sag mal, Genstruktur über Generationen aufgesogen. Und das kann man nicht mit einem Federstrich beenden. Also, es wird nicht gelingen. Diese Akzeptanz, eine so willkürliche Maßnahme durchzuführen, wird es in der Mehrheit der Gesellschaft nicht geben. Davon bin ich überzeugt.
Sagt Hildegard Vera Kethner vom Rat für ethische Aufklärung in Brandenburg. Es war ein hochspannendes, hochanregendes Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns bei Berlin Mitte auf 1 im Studio waren und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen.